Fully embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab.
Wir werden heute über das spannende Thema Üben und Disziplin sprechen. Deborah, warum möchtest du übers Üben sprechen?
Weil ich immer mal wieder für mich selber entdecke, wie wichtig das Üben ist und wie wichtig dass es ist, dass ich einfach dabei bleibe. Komme, was wolle. Und weil ich rund um mich herum auch beobachte, wie Menschen irgendwas üben, das muss nicht, wie soll ich sagen, ist ja egal, was man übt, egal ob es Yoga ist, Meditation, whatever, im Wald spazieren, atmen, die machen das mal und merken, ah, das tut mir gut. Mhm. Und dann tauchen sie vielleicht ein paar Mal auf und dann sind sie wieder weg, weil ja. Corona ist vorbei, das Wetter ist schön, das Wetter ist schlecht, es ist kalt, es ist warm. Es ist so einfach, eine Ausrede zu finden, um nicht zu üben. Mhm. Und ich weiß das auch von mir selber. Ich meine, wie oft finde ich, ja, ich habe doch jetzt lange genug geübt, ist auch mal gut, können wir jetzt einfach mal ein Spass haben.
Hast du das Plakat einmal gesehen? Ich habe das mal irgendwo, ich glaube, in einem Zen-Dojo gesehen. Und da ist so das ganze Leben drauf. Und zuerst ist ein Baby, dann ein kleines Kind, bla bla. Und unten steht immer irgendwie zu klein zum Üben, zu beschäftigt zum Üben, zu verliebt zum Üben, und am Schluss steht zu tot zum Üben. Das ist natürlich,
so gut.
Natürlich in diesem Zen-Dojo auch so, also ein bisschen mit dem Zeigfinger. Aber es hat sehr viel. Also die Ausrede ist häufig schneller da, als der Impuls, jetzt einfach kurz hinzusitzen.
Viel
oder
schneller.
Sich ein wenig zu strecken oder ja, in den Wald zu gehen.
Ja.
Kannst du noch sagen, üben heißt für dich aber, es müsste, also in Anführungszeichen natürlich, müsste zum Beispiel täglich sein oder wenigstens in einem wöchentlichen Rhythmus? Oder was ist so für dich so?
Ja, ich meine, beginnen kann man ja, wo man will.
Ja.
Das ist ja völlig egal. Mhm. Aber und da kann ich ja dann nur von mir selber sprechen, weil für mich dann, wie soll ich sagen, der Impuls oder der Sog zum Üben irgendwann sehr, sehr stark geworden ist. Und dann ist es schon ein tägliches Üben, mhm, und manchmal sogar mehrmals und so. Aber und vielleicht klingt das auch etwas hart, wenn ich sage, ja, die Ausreden, es gibt so viele Ausreden, um nicht zu üben. Und ich meine damit nicht, irgendwie alle sind Idioten, die nicht jeden Tag sich auf ein Kissen setzen oder so, überhaupt nicht. Ich sehe einfach auch, wie sehr Menschen leiden irgendwie. Mhm. Und das tut mir sehr leid, auch für sie. Und ich denke, ja, aber die Lösung oder ein Ausweg aus diesem Leid wäre ja so, also nicht easy, aber so einfach.
Es gibt einen, oder?
Es
also ist ja auch
einen,
so der
ja.
Punkt von, ich kann ja, gar genau. nichts machen, oder es gibt einen, der vielleicht nicht einfach nur einfach ist oder auch zuerst einfach mehr hervorbringt, das noch schwieriger ist oder noch mühsamer als das ursprüngliche, aber dann hoffentlich irgendwie abflacht oder sich auflöst.
Ja, es gibt eine echte Alternative und das finde ich so wichtig, das zu wissen, weil ich weiß nicht, ob das für dich ähnlich war oder ist. Lange hatte ich das Gefühl, es gibt gar keine Alternative. Ich muss mich irgendwie mit diesem Leben, so wie es die Mehrheit lebt und mir sagt, es sei normal, ich muss mich da irgendwie damit abfinden und ja, nur fühle ich mich halt unwohl.
Ja, bei mir ist der Impuls zum Üben, kommt bei mir nicht so stark aus einem Leiden heraus, sondern bei mir ist es viel, viel mehr die Neugier. Ich habe viel mehr so das Gefühl von ich möchte doch wissen und da gibt es doch noch mehr oder was ist das wirklich?
Ja, 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 ja.
Das ist für mich so ein starker, aber ich hatte auch zum Beispiel nach dem Tod meines Vaters oder auch in Zeiten so der inneren Turbulenz hat es für mich sehr stark diesen Teil bekommen von, ja, sich zentrieren, sich erden, irgendwie mehr bei sich zu sein, auch Gefühle aushalten können und so weiter. Also es hat auch so einen, ja, so einen alltäglichen Benefit, das wird ja dann schnell so als Wellness oder so abgetan, aber ich finde, das ist ja auch, ist auch da drin. Vielleicht dort gleich anschließend, was soll es bringen? Also wenn dich jetzt jemand fragt, ja gut, okay, üben ist schön, ich komme auch gern zu dir, weil ich dich mag, aber was bringt es mir?
Ja, was bringt es mir? Was bringt mir mein eigenes Üben? Freiheit. Mhm. Mhm. So pathetisch das klingt, aber es ist wirklich ein Befreien von den eigenen Überzeugungen, die halt einfach wirklich nicht so schlau sind und die auch nicht so wohlwollend sind, sondern uns eigentlich eher im Weg stehen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass das Leben quasi mein Feind ist oder was auch immer, ja. Wenn du ja. tief genug mhm. gräbst, dann kommst du schon an diese Schichten, die so absurdes Zeug erzählen. Ja, und zu merken, wie frei wir eigentlich alle sind und dass es wirklich für alle möglich ist, sich quasi aus diesem ganzen Ballast herauszuschälen und zu leben auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise. Mhm, mh. Und ich glaube, darum geht es mir persönlich und geht es mir auch dann mit jenen Menschen, die zum Beispiel mit mir oder mit anderen üben wollen.
Ja, es ist spannend. Also ich finde ganz auch einleuchtend irgendwie so dieses Paradoxe, dass man sich etwas aussetzen muss, auch etwas regelmäßig muss, in Anführungszeichen, mhm. Um frei zu sein. Also es wäre ja so ein bisschen kontraintuitiv. Man denkt so, ja, ich lebe einfach vor mich hin und lebe, wie ich will. Aber mit dieser Übung, man ja dann auch irgendwie merkt, dass ich eigentlich ziemlich unfrei bin, wenn ich jedem Impuls nachgebe. Oder wenn die Impulse mich irgendwie, oder das Ego mich dorthin und hierhin zieht, bin ich eigentlich einiges unfreier, als wenn ich mich im Tag für eine halbe Stunde, eine Stunde hinsetze und versuche, wie das so ein bisschen, ja, eine andere Haltung zu gewinnen.
Ja, und ich finde, es scheint so paradox zu sein. Und es ist irgendwie auch sehr paradox, dass man muss willens sein, eben sich immer wieder hinzusetzen und sich immer wieder auch dem auszusetzen, ja. wie du das sagst. Und gleichzeitig hat es aber so überhaupt nichts mit deinem persönlichen Willen zu tun, ja. sondern eben es hat ganz viel mit dem altmodischen Wort Gnade zu tun mhm. auch.
Ja, das finde ich super, beides halt, dass gell? Du das sagst, weil in der reformierten Tradition kann es ja dann auch in die andere Richtung schwappen, dass man sagt, sogar der Wille, sich hinzusetzen, zu beten oder in der Schrift zu lesen, was auch immer, schon das ist Gnade. Und das kann ja dann auch zur Ausrede werden im Sinn von, ja, ich habe halt diesen Impuls nie gespürt oder ich spüre den halt nicht. Und, ja. und da würdest du aber schon sagen, es gibt schon auch den Teil in mir, der sagen kann, so, und jetzt setz dich hin.
Ja, und auch wenn dann dieser Teil, der mir sagt, setz dich hin, auch wenn das dann letztlich wieder Gnade ist, ich muss ja trotzdem meine inneren Schweinehunde ab und zu mal überwinden.
Ja.
Und das heißt nicht, eben, und das ist so schwierig, in Worte zu fassen und auch mit meinem Intellekt irgendwie sortieren zu wollen. Aber oftmals sind ja diese, in Anführungs- und Schlusszeichen, inneren Schweinehunde genau Ausdruck von Ausreden, von Ablenken, mhm. Von vermeiden wollen. Und es ist viel, viel wahrer, um diesen Begriff mal zu brauchen, sich halt trotzdem hinzusetzen. Und ja, logisch bringt es nichts, Meditieren einfach zu machen, mhm. sodass ich es abhaken kann von meiner Liste. Das ist, finde ich, wenig hilfreich. Trotzdem, so eine gewisse Regelmäßigkeit ist einfach, braucht es einfach, oder?
Ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen daran auch rumstudiert, was man dann, wie man das dann ändern kann, respektive wie man damit umgehen kann. Und ich habe ein ganz spannendes Buch gelesen und gehört, ungefähr halb-halb, das heißt Atomic Habits, und dort Geil. Geht der Autor davon aus, dass wir eigentlich nicht große Entscheidungen oder so quasi diese großen Umwälzungen, dass die etwas bringen, sondern dass wir, wenn wir an ganz vielen ja. kleinen Orten ja. ansetzen, dass dann die Veränderung passiert. Und er macht das an einem schönen Beispiel, das ich behauptet es jetzt einfach, englischen Radteams. Das war ganz schlecht und die hatten dann einen neuen Trainer und der hat dann nicht gesagt, ja, ihr müsst jetzt einfach irgendwie mehr trainieren, sondern er hat so Dinge gemacht wie einen neuen Alurahmen, der irgendwie 2 Gramm leichter war. Dann hat er irgendwie ein Höhentraining eingeführt. Er hat irgendwie den einen bequemere T-Shirts gegeben. Einfach, er hat hunderte von so ganz kleinen Faktoren, hat er irgendwie daran rumgeschraubt. Und das, was am Schluss dabei rausgekommen ist, ist, dass sie haben gewonnen. Wer hätte es gedacht? einfach um zu sagen, ich finde es noch spannend, dass wir bei so eben Entscheidungen und diesem Willensding immer so an diesen großen Teil denken, ich muss jetzt und ich mache jetzt. Und in dem Bild von diesen Atomic Habits wäre es das wahrscheinlich eher, das Meditationskissen ein bisschen näher ans Bett zu rücken, vielleicht irgendwie am Abend vorher zu duschen, damit man dann am Morgen Zeit hat, oder eben nur eine 5-Minuten-Meditation zu machen, anstatt sich da eine Stunde vorzunehmen so weiter. Und das, ich glaube, das weiß man ziemlich genauso von der Forschung von Säugetieren und vor allem Menschen, dass so Haltungen halt sich so ganz langsam irgendwie verfestigen und dass es ja irgendwie die Mischung braucht zwischen guten Umständen und diesem Willen, der sagt, ja, komm jetzt, das geht schon.
Ja, ich habe da gerade letztens mit Pierre Stutz gesprochen, einem Schweizer Seelsorger, und er ist auch spiritueller Begleiter, der diverse Bücher geschrieben hat, und er hat auch gesagt, die Menschen sagen ihm immer, sie haben keine Zeit. Ja. Sie haben einfach keine Zeit, weil sie haben Kinder und sie haben dies und jenes. Und dass er da lange gedacht habe, ich glaube ihnen das, weil seine Lebensrealität anders aussieht.
Ja.
Und dann hat er aber begonnen, so ganz, ganz kurze Meditationsanleitungen zu schreiben, wie irgendwie eine halbe Minute, was auch immer. Mhm. Und das stimmt. Du kannst ja damit beginnen, einfach mal deine Füße zu spüren auf dem Boden.
Ja.
Oder deinen, er nimmt das Beispiel vom Lauchschneiden, einfach den Lauch zu schneiden.
Ja. Die Orange essen.
Wirklich halt bei dem zu sein, wo du gerade bist und nicht schon 7 Schritte weiter. Aber das ist natürlich, das ist nicht so einfach.
Ja, und trotzdem ist es
einfach.
Ja, und ich finde, es macht einen riesen Unterschied, weil all diese Momente, in denen ich kurz aus meiner automatischen Abfolge ausbreche und kurz präsent werde, es ist schon ein riesen Unterschied. Und wenn ich das mehrmals im Tag einbaue, dann wird es wirklich zu so einer zweiten Natur, dass ich merke, ich bin nicht nur in diesem Trump und in dieser automatischen Abspul-Ding drin, sondern ich kann auch immer wieder raus, irgendwie den Atem spüren oder merken, wo ich bin. Und dann ist es anders.
Ja, und das weiß man ja auch aus so Hirnforschungs-, Lernforschungs-, whatever. Je mehr du etwas übst, desto mehr wird das dann nicht nur zur zweiten Natur, sondern zur ersten Natur, zu deinem Ding. Und ich würde auch sagen, zu deinem Eigentlichen. Weil das andere ist ja einfach irgendwie irgendwelche Schichten von Blödsinn.
Ja, aber du würdest sagen, wir üben nicht etwas Neues ein und werden dann nicht irgendwie etwas anderes, sondern wir graben uns eigentlich zu dem, was wir eigentlich sind.
Ja.
Okay.
Ja, so ein Zurückfinden nach zu Hause.
Und geschieht das schon im Tun der Übung oder ist das wie so ein Weg dorthin?
What?
Also so die Frage von, es gibt zum Beispiel in gewissen spirituellen Richtungen der Gedanke, dass ich schon währenddem ich übe, eigentlich meine Vollkommenheit verkörpere.
Mhm.
Und dann gibt es andere Traditionen, die sagen, es ist so ein Reinigungsgeschehen, bei dem ich irgendwie so lange übe, bis ich dann dort bin, wie ich eigentlich sein könnte. Wie empfindest du es? Hast du...
Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es beides auf eine Art. Ich glaube, sobald du wirklich präsent bist, jetzt hier, bist du es, bist du alles.
Ja.
Und kapierst das auch irgendwie. Aber natürlich so die Konditionierung, das, was Eckhart Tolle Pain Body nennt und so, das verschwindet nicht von heute auf morgen.
Mhm.
Das macht es ja dann auch so frustrierend zum Teil und so nötig, eben immer wieder zu üben und nicht damit aufzuhören. Von daher ist es ja schon, ja, dieser Reinigungsprozess hat schon auch was, oder? Mhm. Du wirst ja, oder ich möchte immer mehr von dem auflösen und loswerden und auch nach Hause schicken, damit das Gefühl der Freiheit und dieser Erfüllung noch größer wird. Also einfach, weil es viel angenehmer ist.
Mhm.
Es ist eigentlich sehr, sehr banal. Es ist viel angenehmer, so zu leben, als wenn ich mir mein Leben vor ein paar Jahren, ja, wenn ich mich daran zurückerinnere, so dieses enge Gefühl, das viele Menschen haben, das Gefühl von, eben du bist so, du bist quasi gefangen, oder ich fühlte mich sehr gefangen in meinem Beruf und ich musste dies und jenes und so und soziale Verpflichtungen und alles war so streng. Mhm. Und es muss nicht so sein.
Und ich verstehe dich richtig, das ist nicht so eine Freiheit im Sinn von, dann ist einfach alles gut, sondern es ist wie, beides hat mehr Platz, es ist irgendwie eine größere Weite, in der dann beides sein kann, ohne dass es irgendwie das ganze Leben erdrückt oder so.
Ja, ja, ich glaube, das ist das, was ich mit Freiheit auch meine, so dieser Raum für alles da sein zu dürfen, egal was es ist und so. Wie Trauer, Liebe, Freude, Wut, es kann alles gleichzeitig miteinander existieren, weil es ist ja alles in diesem großen Ganzen gehalten. Mhm. Und ich als kleines Ich mit meinem kleinen Hirn muss das nicht halten.
Ja.
Ich muss es auch nicht irgendwie herausfinden, wie es genau ist und lösen und machen. Und da kommt dann wieder die Gnade ins Spiel, oder? Das, wenn man dem so sagen will, man muss dem natürlich nicht Gnade sagen. Und ich weiß, dass diese Begriffe sehr, sehr belastet sind. Aber so dieses irgendwann oder immer mal wieder auch so merken, hey, letztlich ist es nicht an mir als Person, an mir mit meinem kleinen Hirn, mit meinem persönlichen Willen, da irgendwas zu wollen oder zu machen oder so.
Ich erlebe es stark so, dass wenn das dieses kleine Ego, das kleine Ich, sich in diesem Größeren drin auflösen möchte, gibt es einfach einen Punkt, an dem dieses Ego das nicht selber machen kann, nicht selber produzieren kann, sondern es ist wie so, ja, der Sprung oder das Aufgefangenwerden dann in diesem Großen, das kann nicht durch das Kleine geleistet werden. Und ich denke, da kommt man dann auch weg von all dem selbst erlösen oder es ist so quasi wie Fitnesstraining für die Seele und all diese Dinge, das greift alles zu kurz. Also es ist so, das Üben ist wichtig und es ist Teil davon, aber der letzte Sprung, das letzte Gefangenwerden, das letzte auch Entgegenkommen des Göttlichen kann man nicht als kleines Ich machen.
Nein, auch wenn es das natürlich will. Oder?
Natürlich, klar. Ja. Und ich denke, das ist auch der ganze Antrieb. Also da muss man ja auch ehrlich sein. Also die ganzen Kurse, die ganzen Stunden auf dem Kissen, das ganze Ding, das ist ja auch das Ego, das irgendwo hin will, oder?
Ist es das?
Ich denke es.
Erzähl mir mehr.
Ich denke es. Also ich denke, der Impuls von, es sollte angenehmer sein. Also du hast vorhin gesagt, in Richtung ein angenehmeres, weiteres Leben. Ich denke, das ist bis zu einem gewissen Punkt für das Ego auch ein Lockmittel. Das ist auch, bei mir ist es eben diese Neugier. Das Ego möchte etwas wissen. Mhm. Aber ich glaube, der Weg der Übung ist dann so, dass man das Ego dann irgendwann halt übertölpelt, dem Ego so weit geht, wie es irgendwie geht. Und dann, wenn das hinunterfallen, dass das Gelassensein geschieht, dass dann das Ego zwar bekommen hat, was es will, und aber doch nicht, weil es ja dann
stirbt.
Aber ich denke,
hast du nicht, sorry.
Ja, nein, aber ich denke, der Antrieb fürs Üben ist für mich auch mit Ego oder hat auch Ego drin.
Es hat natürlich sehr viel Ego drin und es kann sich auch immer mal wieder da auch aufblähen durch eben, ich habe jetzt natürlich, da was davon natürlich erfahren und ich bin mega jetzt bla bla. was sehr, sehr kontraproduktiv ist. Aber das finde ich sehr spannend. Du hast nicht das Gefühl, es ist quasi deine eigentliche Natur, die dich dazu bringt, zu üben, um noch mehr vom Eigentlichen oder um noch mehr im Eigentlichen zu leben.
Doch, schon auch. Also ich würde nicht sagen, das ist so quasi nur ein Ego-Projekt. Ja. Ich finde auch zum Beispiel das Bild sehr schön, also entweder also dieses Bild von etwas in mir möchte nach Hause kommen.
Ja.
Und ich finde aber auch das Umgekehrte sehr schön, dass so quasi das große Zuhause mich einlädt und auch versucht, eigentlich mir entgegenkommt. Also ich finde gerade so auch im christlichen Kontext das Bild eigentlich, dass das Göttliche alles daran setzt, dass wir uns vereinigen, finde ich eigentlich sehr schön und mega, auch sehr, sehr tröstlich. Und ich finde, man kann diese Christusgeschichte auch so lesen, dass eigentlich das Göttliche die Vereinigung möchte und die einzige Möglichkeit, die es hat, ist halt wirklich ganz, ganz nahe, den Menschen ganz, ganz nahe zu kommen, um dann das überhaupt zu ermöglichen. Oder dass es das einmal dort gemacht hat und damit aufgezeigt hat, was seine, ihre Intention ist. Und ich denke aber, da wir immer auch in diesem Ego oder um das christliche Wort Sünderinnen-Konstrukt leben.
Auch so ein gut belastetes
auch
Wort.
Auch wunderbar, weil aber, es ja, alles heißt und nichts. Aber also einfach diese, die eigene Gebrochenheit und das eigene Schwierige, das eigene Dumme, das eigene Egoistische, dass das halt auch immer dabei ist und dass man das auch irgendwie an Bord holen muss, ja, für so einen Weg. Ich denke, das ist nicht schlecht.
Nein, weil es wegzudrücken macht es letztlich irgendwie komischerweise nur noch größer.
Mega, und es ist, ich denke, es ist auch mega, mega streng, wenn man gegen das eigene Ego so einen Weg geht. Also dann geht es wirklich dann so, mhm, in Ego abtöten, ja, mit all diesen schwierigen Formen. Und ich denke, wenn man es irgendwie an Bord holen kann und ja eben auch etwas Angenehmeres diesem Ego in Aussicht stellt, kommt es sicher eine gewisse Zeit mit.
Mhm. Und das ist etwas, was ich an mir immer wieder beobachten darf.
Als Geschenk.
So schön, so schön. Dass das genau das Ego, das separate Selbst, dann wird angelockt von diesem Angenehmen und bastelt sich dann eine kleine Identität oder sowas daraus und denkt, jetzt ist es immer so.
Ja.
Es muss,
ja,
immer so angenehm sein. Ja. Und wenn es dann, ja, nicht so ist, dann ist so, ha,
dann ist es nicht mehr lässig.
Du hast es falsch gemacht.
Ja, genau. Ja.
Ja, es ist nicht mehr lässig und es bringt ja eh nichts.
Ja, ja, das ist so. Ja, ja.
Das ist und so. Was du vorhin gesagt hast von Gott will unbedingt mit den Menschen sich wieder vereinen und ruft quasi oder wie auch immer, welches Bild auch immer man da nehmen möchte. Hast du, wenn du jetzt zurückschaust in dein Leben, hat dieses Rufen, dieses hey, komm doch zu mir. Erkennst du das irgendwo?
Ich hatte vor ein paar Tagen schon so eine Diskussion, ob ich im Alltag einen Plan erkenne. Also so im Sinn von, hat es eine Logik in dieser Geschichte, in der du bis jetzt gelebt, ja, hast, und, ja, ist da das Göttliche spürbar, eben, ja, wie es ruft oder so. Und ich habe gemerkt, ich bin da irgendwie nicht so magisch. Ich habe da sehr viele Spuren sehen, die, ja, mich hierhin geführt haben, aber ich kann nicht klar sagen, ob ich das einfach konstruiere, weil unsere Gehirne halt gerne Geschichten erzählen, oder ob das so quasi ein göttlicher Faden ist, der, mhm, durch mein Leben geht. Mhm. Was ich aber merke, ist, dass ich in diesem Bild von ich muss das nicht selber machen oder nicht nur selber machen, sondern das Göttliche möchte auch oder möchte mir entgegenkommen, kriegt die ganze Übungs- und auch der spirituelle Weg so eine andere Färbung. Und, ja, ich finde das für mich selber im Moment sehr, sehr sinnvoll, sehr gut. Mhm, ja. So nicht so ich allein auf den Everest, sondern so der Everest drückt sich flach, damit ich draufgehen kann. So.
Wenn du jetzt zurückschaust, kannst du solche Spuren sehen oder, mhm, reininterpretieren.
Ja, ja, genau.
Und aber jetzt im unmittelbaren Alltag hast du nicht das Gefühl, dass da immer mal wieder so die Hand.
Die Öffnung, doch, das habe ich schon das Gefühl. Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich unverdient in eine Präsenz komme oder wenn sich etwas weitet, ohne dass ich jetzt da vorher irgendwie etwas extra dafür gemacht habe oder was auch immer, dann ist es schon so, dass ich denke, oh wow, diese Dimension ist ja immer da. Ja. Also es ist so wie, ja, ich vergesse sie und bin froh, wenn ich daran erinnert werde.
Ja, ja. Und dieses, dass so das Wohlwollende auch durchdrückt.
Mhm, genau, ja, ja, genau.
Ja, das ist spannend, das mit dem Entdecken wieder vergessen, Entdecken, mhm, wieder vergessen, Entdecken wieder vergessen. Und das ist wie, du hast es gesagt, der eine Teil vom Üben ist quasi überhaupt sich zu erinnern, mhm, an das Zuhause, an die Verbindung, an was auch immer. Aber wenn du dich erinnert hast oder wenn du dich erinnern kannst, dann wird das Üben nicht hinfällig.
Ja, oder? Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Also es, der eine Aspekt kann sein, dass es so das Wiedereinüben des normalen Alltags, also das hört man ja häufig von Menschen, die sehr, sehr starke Erfahrungen gemacht haben, die dann sagen, ich musste wieder leben lernen, respektive ich musste wieder den banalen Alltag auch ertragen lernen nach so einer Gipfelerfahrung. Und dort ist es dann, geht es viel mehr darum, das zu integrieren und irgendwie in den Alltag zu bringen. Ich finde auch das Bild noch schön, das bei den Methodisten so ein bisschen gepflegt wird. Dort ist es vielmehr so, dass eigentlich das Gute schon alles passiert ist. Also die Vereinigung mit dem Göttlichen, Christus war hier, hat unsere Sünden mitgenommen. Also so quasi alles ist gut, wir sind zu Hause. Und jetzt geht es darum, mit dem Üben nicht noch irgendwo hinzukommen, sondern eigentlich uns, sie nennen das, sich heiligen.
Ja.
Das heißt, wie so ganz durchlässig zu werden für diese Ursprungserfahrung eigentlich. Mhm. Und das finde ich auch noch schön, weil es kriegt einen ganz anderen Aspekt als zum Teil in buddhistischen Traditionen. Man muss irgendwo hin oder man muss so quasi arbeiten, in Anführungszeichen, aber man muss dorthin und dann hat man es. Bei den Methodisten ist es so, es ist alles da und jetzt geht es eigentlich darum, das zu verkörpern und eben sich zu heiligen. Und dort gibt es dann auch verschiedene Ideen. Die einen sagen, das ist wirklich dann unsere Arbeit und wir müssen jetzt irgendwie Gutes tun, wir müssen irgendwie durchlässig werden und so weiter. Und die anderen sagen, auch das ist schlussendlich wieder die Geistkraft, die das mit uns macht.
Ja, ja. Ja, aber da ist natürlich die Frage, egal welchem Modell oder welches Bild am meisten zu einem spricht, es ist immer die Frage, erkenne ich, habe ich die Klarheit zu unterscheiden zwischen der Geistkraft, die einfach wirkt, mit der ich nichts zu tun habe, und der Konditionierung und meiner eigenen...
Ja.
Kann ich das unterscheiden? Mhm. Weil
die Unterscheidung der Geister.
Voilà.
Ja.
Das ist nicht ganz einfach.
Ja, und ich denke, da kommt etwas ins Spiel, das eigentlich schon vorher seinen Platz gehabt hätte und jetzt irgendwie noch einmal wichtig wird. Und ich denke, das ist so etwas wie eine Gemeinschaft.
Genau.
Sowohl
ja,
die Motivation, dran zu bleiben, kann über die Gemeinschaft sichergestellt werden und auch so das Gemeinsame auf dem Weg sein und sich austauschen, Beziehung in verschiedenen Formen, kann auch wieder so etwas sein wie, bist jetzt du das oder ist das irgendwie jetzt wirklich Geistkraft? Oder gibt ja auch Leute, die sehr stark so auf in Richtung Meisterin, Meister, jemand, der schon dort ist und mir auch zurückspiegeln kann, du, jetzt bist du aber ein bisschen, jetzt bist du sehr bei dir oder jetzt bist du in deinem Ego oder was auch immer.
Ja, und da finde ich sehr faszinierend, wie viel, dass die Kirchen und so diese Gemeindestrukturen, wie schlau das eigentlich eben schon ist.
Wenn es gut genutzt wird, absolut.
Natürlich, aber so dieses, das Gemeinschaftselement ist mega wichtig, wie du sagst. Es ist auch, für mich ist es so wichtig, andere Menschen um mich herum zu haben, die genau dasselbe tun und die mich auch immer mal wieder, nicht, dass ich ihnen Rechenschaft ablegen muss, aber wir haben zum Beispiel mit der Gemeinde, mit der ich übe, haben wir so eine Struktur, dass einmal in der Woche hast du deinen Buddy, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe,
nee.
Und du kannst mehrere von diesen Freunden haben und dann telefonierst du mit denen und eine Viertelstunde erzähle ich, was gerade für mich am präsentesten ist, was ich gerade alles wahrnehme und die andere Person spiegelt mir das zurück, möglichst in meinen eigenen Worten, so Satz für Satz oder wie auch immer. Und dann ist die andere Person dran und ich gebe das, was sie mir erzählt, zurück. Und durch dieses wöchentliche, immer mal wieder mit jemandem zu sprechen, der oder die ähnlich unterwegs ist oder gleich unterwegs ist wie ich, das macht, dass ich selber immer mehr auch unterscheiden kann und merke, da bist du jetzt wieder dieser Überzeugung auf die Schliche gegangen.
Absolut. Und es macht auch ernst damit, wenn man immer davon spricht, es geht um die Verbundenheit, es geht ums Ganze.
Ja.
Und das schon so quasi in der kleinen Form zu üben, mit diesem Du und dieser Transzendenz eines anderen Menschen, der oder die ja eben es geht schon über das eigene Ich hinaus. Es ist schon eine Zweiergruppe, eine Dreiergruppe, eine Gemeinde, was auch immer. Also es öffnet schon in dieses Größere.
Mhm. Ja. Ja, und auch mit anderen Menschen zu üben, oder? Wenn, ja. wenn du jetzt in ein Retreat gehst und dort mit den Menschen übst, dann ist das, man füttert die Stille gegenseitig,
absolut,
oder?
Absolut, ja, ja. Es gibt sogar buddhistische Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, dass so quasi der Maitreya, also dieser Buddha der Zukunft, das ist jetzt so ein bisschen wie, wenn Christus wiederkommt oder, oder einfach so quasi die Erleuchtung des Ganzen, der ganzen Welt, so dieser Maitreya Buddha, der ist bei den einen ganz ausgesprochen die Gemeinde, die Sangha. Ja. Also es ist so quasi wie Buddha zeigt sich nicht mehr in der Lehrerin, im Lehrer, sondern in der übenden Gemeinde. Und das hat etwas sehr Wahres. Ich bin zum Beispiel auch ein Riesenfan von Kirchenkaffee, obwohl der Kaffee selber nach wie vor schlecht ist in den meisten reformierten Kirchen, ist es, ja, ich finde, es gibt...
Darfst du das sagen?
Das muss ich sogar sagen. Ich wurde einmal ganz, ganz böse angeschaut, weil ich gesagt habe, ich trinke lieber nachher einen Kaffee, ich nehme lieber einen Tee, weil er mir nicht schmeckt. Und da wurde ich also... Ja, aber entweder ist der Hardcore, weil er einfach irgendwie Tropfkaffee ist und dann bist du irgendwie 6 Stunden lang irgendwie high, oder er ist so eine Brühe, die irgendwie, aber trotzdem,
anyway, genau, Kirchenkaffee
ist super. Es geht nicht um das, es geht um die Institution, und zwar zum einen, weil die Pfarrperson, die vorne gesprochen hat, nachher noch einmal zu hören kriegt, was sie da vorne gesagt hat und was die Leute gehört haben, und dass dieses gesammelte Wissen auch der Menschen, diese existenzielle Erfahrung im Kirchenkaffee noch einmal zu einer zweiten Predigt wird, weil man, wenn dort der Austausch stattfindet, der irgendwie angestoßen wurde durch ein Thema der Predigt. Ich finde, das ist also sehr erleuchtend, weil da Perspektiven aufeinandertreffen, Erfahrungen kommen, und es ist zum Teil, ich finde, sehr, sehr dicht, was da besprochen wird. Und also ich finde, man merkt den Menschen auch an, dass wir nicht mehr in dieser Zeit sind, in der jemand die Wahrheit bringt, sondern dass die Wahrheit auch etwas ist, das im gemeinsamen Dialog entsteht. Und das finde ich am Kirchencafé nach wie vor super.
Es verlangt von dir natürlich einfach, dass du wirklich dort bist und wirklich zuhörst und wirklich präsent bist und nicht einfach das, wie das Üben zum Beispiel, einfach abhakst, oder? Und auch das braucht eine Bereitschaft, sich dem wirklich auszusetzen, und auch da kommt dir wahrscheinlich deine Neugier auch wieder zugute, wirklich wissen zu wollen, was ist jetzt genau angekommen bei den Menschen, was entsteht jetzt in diesem Kirchencafé Raum, Gemeinschaft, Konstrukt, whatever. Aber das könnte man auch ganz, ganz easy abspulen im Autopilot.
Das stimmt, Autopilot. Oder man könnte es als Kritik auffassen, im Sinn von, ich habe jetzt euch so quasi die Wahrheit gebracht und ihr habt sie entweder nicht verstanden oder jetzt kritisiert ihr mich, weil ich irgendwo ein falsches Bild gebraucht habe und so weiter. Aber ich glaube, wenn man sich als suchende Gemeinde versteht, nicht in einem Wischiwaschi-Sinn, sondern wirklich gemeinsam auf dem Weg sein, dann kann es einfach nicht sein, dass nur jemand weiß, um was es geht, oder? Und und dort eben das unterscheidet, also dann höre ich auch anders zu, weil ich nicht das Gefühl habe, ich bringe die Wahrheit, sondern ich bringe etwas, über das ich länger gebetet und nachgedacht habe, und bringe das mal mit und schaue, was passiert, oder?
Also das heißt, für dich ist ein Aspekt des Übens das Kirchencafé in Gemeinschaft. Wahrscheinlich ist es da auch wichtig zu erkennen, was auch wieder ein bisschen Klarheit oder einiges an Klarheit oder so voraussetzt, zu erkennen, wer ist wirklich am selben Üben interessiert wie ich und wo stimmt es nicht so ganz.
Ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden, das Üben, also wenn wir jetzt sagen, Üben ist etwas, das mich irgendeine Form transformiert, was auch immer. Ja. Und ich kann das zu Hause machen, ich kann das in der Stille machen, also es gibt viele Formen, die ich mit mir selber übe.
Ja.
Und dann gibt es aber auch die Übungsformen, die ich im Alltag mit Gegenüber habe, in Beziehung mit anderen Menschen. Und das ist eine ganz andere Form der Übung. Also es kann auch sein, da kommt mir etwas sehr, sehr Strenges, Mühsames entgegen. Und jetzt übe ich damit. Und jetzt, was mache ich damit? Oder? Ja. Also ich habe in dieser selben Gruppe, in der wir das besprochen haben, sehen wir oder spüren wir das Göttliche in unserem Alltag, da haben mehrere Leute gesagt, für sie seien die transformierenden Erlebnisse in ihrem Leben seien Erlebnisse mit anderen Menschen gewesen. Und nicht unbedingt das, was sie allein auf dem Kissen irgendwie vor sich hingebraut haben, sondern wenn etwas von außen kommt, das kann irgendwie jemand sein, der irgendwie ein gutes Wort hat, aber es kann auch sein, sehr strenge Begegnungen, die etwas aufmachen oder etwas Nerviges hervorbringen und so weiter.
Das ist ja dann aber wieder eine andere Gemeinschaft als die vom Gottesdienst, vom Kirchencafé, von der Sangha, oder?
Genau.
Die Gemeinschaft mit
allem.
Mit dann. Wirklich allem.
Ja,
und
genau.
Nicht nur deinem Stamm, deinem Tribe.
Ja, genau. Nicht nur meinem Übungsgrüppchen so quasi. Ja.
Weil im Übungsgrüppchen ist es einem ja dort auch sehr, sehr wohl, es ist sehr schön.
Mhm.
Ja, aber in der Realität hat ja dann doch auch wieder eben alles Platz und dann kommt auch das Mühsame.
Ja.
Das stimmt, finde ich schon auch ein wichtiger Aspekt vom Üben als Ganzes, dass man eben mein Üben hört nicht auf, sobald ich mich von diesem Kissen wegbewege oder wo auch immer ich sitze oder sobald ich aus meinem Stamm, aus meiner Gemeinde raustrete, sondern Julie, meine Yogalehrerin, die du ja auch kennst, die sagt oft am Ende der Stunde, da beginnt das Üben.
Ja.
Jetzt, wo du aufhörst zu üben, da beginnt es wirklich. Und das haben wir auch schon oftmals gesagt, so dass es muss einfach sich im Alltag auch widerspiegeln, sonst ist es nicht so vollkommen.
Genau, und auch diese Unterscheidung von eben so quasi Übungszeit und Alltagszeit, ich denke, die stimmt manchmal. Also ich denke, der Alltag kann wirklich einfach auch nur Alltag sein. Aber wenn man so ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Weite hat, sieht man ja auch, dass der Alltag nicht etwas anderes ist als die Übung, sondern dass es eigentlich im Alltag das Verwirklichen dieser Erfahrung oder eben auch die eigene wahre Natur im Alltag zu sein, das löst dann wie so diese Trennung eigentlich auf.
Genau.
Oder? Aber es braucht...
Und
es hilft einfach so quasi einen Orientierungspunkt zu haben, oder? Also der Sonntagmorgen in der christlichen Tradition mit dieser Stille, dem Singen, dem Beten, kann ja so etwas sein wie eine Ausrichtung dann für die kommende Woche.
Ja.
Und die Stille in der Meditation kann so ein... wieder erfahren, um was es eigentlich geht sein. Also wie die reinere Form oder wie man in dem sagen will.
Ja, ich glaube, solange da noch diese Fetzen oder tief verankerten Überzeugungen, Konditionierungen in deinem System sitzen und ich weiß nicht, ob sich das jemals ganz auflöst, wahrscheinlich nicht und darum geht es ja wahrscheinlich auch gar nicht. Solange das da ist, ist es nötig, bin ich überzeugt, oder merke ich auch selber, einfach immer wieder in die Stille zu gehen, um wie diese Kerbe immer tiefer einzuschlagen, weil das andere ist ja, hat bis jetzt unser Leben dominiert und dann ändert sich das nicht von heute auf morgen und ja.
Ja, und ich glaube, das, was du gesagt hast, ob sich das jemals ändert, ich glaube, es hat auch mit uns als Menschen mit Körpern, mit Materie und so weiter auch zu tun, oder?
Ja,
also wir haben ja schon mal über das Ochsenschwänzchen gesprochen in diesem Zen-Koan, dass der ganze Ochse zwar durch das Gitter kommt, aber das blöde kleine Schwänzchen bleibt draußen. Und eine Form dieses Koan zu verstehen ist ja, dass dieses Ochsenschwänzchen wird immer wackeln, ob wir jetzt als ganze Ochsen da durch sind oder nicht. Und in der christlichen Tradition, also in der reformierten Tradition, bei den Lutheranern ist ja so ganz klar dieses sowohl Sünderin als auch gerettet,
genau.
Oder
ganz
simul justus et peccator. Und dass beides irgendwie Platz hat, finde ich auch bereichernd. Also ich finde es auch schön, dass wir nicht nur Geist, schwebender Geist sind.
Voll, ja. Und solange wir einen Körper haben, haben wir halt diese Imprints, diese Abdrücke von diversen Sachen. Ja, und das, das gleichzeitig. Ich finde, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und nicht nachvollziehbar für meinen Kopf, für mein kleines Gehirn. Aber wie diese Dualität löst sich ja dann auf. Darum heißt es ja non-dual, nicht dual. Aber ich kann da nicht mit meinem Kopf hingehen und das verstehen wollen, weil das kann ja dann nur in dieser Weite gehalten sein, dass ich gleichzeitig komplett erlöst und aber doch formgebunden oder eben Sünderin bin.
Ja, genau. Ja, das ist auch eines dieser paradoxen Gleichzeitigkeiten, die so quasi nach strenger Logik so nicht möglich sind. Und doch scheint es immer, wenn diese Paradoxa aufscheinen, dass da so ein bisschen, ja, auch etwas von der Wahrheit aufscheint, weil wahrscheinlich das ganz Große eben nicht getrennt und nicht schwarz oder weiß ist, sondern irgendwie schwarz und weiß, ohne eben grau zu werden.
Ja, und um das auszuhalten als Mensch in einem Körper, in einer Form, ich glaube, genau darum muss ich immer wieder üben.
Ja.
Ich glaube, genau darum.
Ja.
Weil sonst halte ich das doch nicht aus.
Genau, und du sagst jetzt, ich muss üben, und manchmal ist es ja wirklich, ich muss so quasi, um gerettet zu bleiben, muss ich üben. Und zum Teil ist es auch so, ich möchte mein innerstes, wahrstes Wesen ausdrücken und darum übe ich, oder?
Es ist ja auch dann immer wieder anders
ja.
und darum spannend, wenn auch zum Teil mühsam. Aber so eben manchmal ist es ein gegen irgendwelche inneren Stimmen sich dagegen stemmen und manchmal ist es einfach ein hingesetzt werden.
Ja, genau.
Und der Teil von mir, der überzeugt ist, dass er separat ist, der will natürlich dann immer sich wieder konstruieren, wie es denn jetzt ist und dass es bitte immer so ist und entweder werden wir gesetzt, entweder passiert das Üben einfach oder ich muss irgendwie da was überwinden. Aber das ist so lustig, genau dieses gleichzeitig ist nicht auszuhalten für den separaten Teil, für das Ego.
Natürlich. Ja. Und es ist auch rein evolutionstechnisch gedacht auch nicht sinnvoll, oder? Eine Beere kann nicht gleichzeitig giftig und gesund sein und so weiter. Also es ist wie so, es macht sehr viel Sinn, dass Dinge nicht gleichzeitig sind.
Ja.
Aber
ja.
es gibt halt eine Dimension, in der mehr ist als das, was unser logisches Denken auseinanderdividiert. Und in dieser Dimension ist es eben halt dann nicht so sinnvoll, immer das eine oder das andere zu wollen.
Genau. Ja, und das logische Denken hat ja auch, oder das Ego hat ja in den meisten Leben die Rolle eines Tyrannen inne. Und das ist nicht unbedingt die nützlichste Rolle. Wir können das Ego oder die Logik oder was auch immer, den Intellekt, ja dann quasi von der anderen Seite her gebrauchen. Mhm. Aber dafür braucht es etwas Raum, etwas Weite, etwas Freiheit, um dann im Fall einer Beere diese Unterscheidung machen zu können. Aber sonst, quasi wenn es um deine wahre Natur geht, nicht.
So dieses Bild von, dass das Denken eigentlich ein Werkzeug ist, wie das Sprechen ja auch.
Genau.
Dass wir aber nicht immer sprechen müssen, sondern dass wenn wir allein mit uns unterwegs sind, auch Schweigen ganz gut ist, könnte man ja auch diese Hirndrüse, die immer Gedanken absondert, auch einfach das sein lassen und sie wieder nutzen, wenn sie so quasi einen Dienst tun soll.
Genau.
Und ich denke, dieser Punkt von hin und her switchen zwischen ich nutze mein gutes Gehirn und ich bin froh, dass ich es habe und ich lasse es einfach vor sich hindenken und lasse es aber auch dort sein, ich denke, das ist eine Riesenübung, einfach weil wir es uns nicht so gewohnt sind.
Ja. Warum übst du?
Warum übe ich? Ich glaube, wegen der Neugier und ich glaube schon auch so dieser Impuls von es gehört irgendwie zum ganz Großen, dass es in Verbindung treten möchte mit den einzelnen kleinen Teilen. Also das Göttliche, das so quasi uns entgegenkommt und sich dem zu öffnen, das finde ich ist für mich nach wie vor ein Grund zum Üben. Ich habe so verschiedene Metaphern durchprobiert von mich reinigen, damit ich irgendwie präsent bin, über ja, Schichten abtragen und was es da alles gibt. Und im Moment ist es, glaube ich, eher so der Versuch, offen zu sein, damit etwas geschehen kann, das geschieht. Eher so.
Was sagst denn du zum Punkt von «Ich habe keine Zeit»? Du lebst ja...
Ja, ich habe wirklich keine Zeit. Eben. Ich bin der Einzige, der wirklich keine Zeit hat.
Du lebst ja in der Realität mit kleinen Kindern, ist Familie.
Natürlich Humbug. Und wir haben ja sogar einmal eine Folge darüber gemacht, dass man sogar schlafend üben kann. Das war für mich so eine ganz große Erkenntnis damals, dass ja eigentlich der Traum und wenn wir uns mehr mit diesen Träumen verbinden, auch eine Form der Übung ist, ohne das dann irgendwie zu instrumentalisieren zu wollen. Aber einfach so quasi das innere Auge auch für diese Träume aufzumachen, kann schon, also transformiert schon sehr vieles, finde ich. Und ich finde diesen Punkt, den du von Pierre Stutz erwähnt hast, dass es so diese ganz kleinen Formen von Unterbrechung gibt, die gibt es einfach. Also das ist wie so, also ich meine, alle fahren Velo, alle fahren Tram, sie fahren Auto und alle sind irgendwo am Tag mal nicht in Beziehung und nicht im Austausch, sondern sind kurz für sich. Und ich denke, da kurz den Atem zu spüren, die Schönheit der Welt wahrzunehmen, zu merken, dass ich jetzt lebe, ich denke, das, also es geht gar nicht anders, das können alle.
Ja, ja. Kieran sagt da, die Frau, mit der ich übe, sagt, wenn du zum Beispiel im Migros einfach in der Schlange stehst, dann stehst du in Tat und Wahrheit einfach in der Schlange und alles andere ist in deinem Kopf. Ist wenn so. Du noch oder planst, was du dann kochst und wenn du noch anrufen musst, bla bla bla, das stimmt in dem Sinn nicht. Das Einzige, was stimmt, ist, dass du dort stehst mit deinem Zeug in der Hand.
Ja.
Und das finde ich schon doch wichtig, das hast du auch mal in diesem Gespräch jetzt erwähnt, dass es eben nicht, es muss nicht gerade der große Wurf sein, es sind diese kleinen Dinge, wie zum Beispiel eben, du stehst in der Schlange, du bist wirklich in der Schlange, du fährst wirklich Velo, muss nicht gerade von heute auf morgen alles anders sein, weil das wäre dann auch wieder mit derselben Herangehensweise an das heranzugehen, wie wir es uns gewohnt sind, was ja irgendwie, was überhaupt nicht funktioniert.
Ja. Und eben ich glaube, man hat ja auch nicht immer Lust auf Rührei. Also es ist so manchmal, manchmal hat man wirklich Lust, was ganz Großes zu kochen, zu essen. Und das sind dann halt vielleicht wirklich diese Retreats und diese Wochen, zum Teil monatelang irgendwo da eintauchen. Ja. Manchmal macht man sich ein Sandwich und isst es unterwegs. Also es ist wie so auch, ist ja in allen anderen Lebensbereichen macht man ja auch nicht immer dieselbe Übung und denselben Prozess. Und ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch demgegenüber, mit verschiedenen Tools oder verschiedenen Wegen zu üben, weil ich immer gedacht habe, die Gefahr dabei ist, dass man sich ein bisschen von dem nimmt, ein bisschen von dem. Aber je länger, je mehr merke ich, wenn es für mich stimmig ist und ich an diesen verschiedenen Dingen dann auch dranbleibe und das nicht einfach, heute bin ich Schamane, morgen bin ich das, übermorgen das, dass das auch sehr ergänzend ist.
Ja, ich glaube, dafür braucht es schon eine gewisse Erfahrung mit Üben.
Wahrscheinlich, ja.
So dass du hast ja auch mit einem Weg quasi begonnen und den für eine gewisse Zeit gemacht.
Ich mache den immer noch. Die Baseline des Ganzen ist schon für mich das Sitzen, die Stille, das Atmen.
Genau. Ja. Und natürlich, ich meine, dann kann alles andere, kann ja auch mal, eben, das kann man ausprobieren, mal schauen, wie ist das, sonst wird es ja langweilig. Es ist überhaupt nicht langweilig.
Ja, genau, und das darf ja auch Freude machen, soll ja nicht einfach so dieses Üben hat ja auch so den Teil von, es muss einfach ein bisschen wehtun, dass es überhaupt geht. Und das ist ja, also wer sagt das?
Double. Okay, also, was sagen wir? Wir sagen, es lohnt sich zu üben.
Genau, es lohnt sich auch die eigene Übung so zu suchen, dass das Ego Freude dran hat. Und wenn es nur ist, weil man die Gerüche gern hat und die Gewänder schön findet, was auch immer, oder sich freut, dass es auch noch ein bisschen Muskeln dabei gibt, was auch immer, es darf ja auch so diesen Zug geben. Und dass verschiedene Größen erlaubt sind, von 3-4 Sekunden einfach kurz präsent werden, über Monate in den Bergen sein.
Ja.
Dass es trotzdem nur die halbe Miete ist, weil ein großer Teil dieses Prozesses nicht von der übenden Person abhängt.
Ja. Und ich merke jetzt, das nächste Thema kristallisiert sich schon heraus. Du hast gesagt, etwas üben, was auch dem Ego gefällt, weil man die Gewänder, die Gewürze, whatever, weil die einen ansprechen. Ich glaube, wir könnten auch darüber sprechen, was ist meine Persönlichkeit, was ist meine individuelle Geschmacksrichtung vom Göttlichen und was ist mein Ego? Das ist nicht dasselbe.
Gehört zur Geschmacksrichtung auch so ein bisschen, welche Ästhetik finde ich warum gut und warum könnte ich weiß auch nicht, mich sehr gut für ein Yoga-Seminar anmelden, aber so für ein nacktes Laban-Tanzen irgendwie nicht so sehr.
Ich glaube schon, und es lohnt sich, das aufzudröseln. Mhm. Was ist Ego, was ist meine persönliche Geschmacksrichtung und wie man auch durchs Üben mehr davon erkennen kann und auch dann sich selber nicht als Ego, sondern wirklich sich selber als diese Geschmacksrichtung besser kennenlernen kann und durch das auch sehr viel Spaß, sehr viel Freude auch daran haben kann. RevLab.